Hi, herzlich willkommen zum Arche-Podcast. Die Arche ist eine Kirchengemeinde in Augsburg. Wir lieben Jesus und unser Herz schlägt dafür, unsere Mitmenschen für Jesu Nachfolge zu begeistern. Auf diesem Kanal findest du wöchentlich dazu inspirierende Inputs. Viel Spaß beim Anhören.
Ich bin Andrea Jäger, wer mich nicht kennt. Ich bin heute sehr aufgeregt. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Fortführung von der Predigt, die ich schon mal gehalten habe, über Maria und Martha. Darf ich mal kurz sehen, wer war denn da dabei bei dieser Predigt? Okay, die meisten, aber nicht alle. Ja, und zwar trage ich seit Monaten diese Geschichten in meinem Herzen. Kann man den Hall ein bisschen rausnehmen? Irgendwie halt sehr. Ich habe nämlich weitergelesen und gemerkt, gesehen, dass Maria und Martha nur der Beginn der Story ist. Und ich kann euch sagen, es gibt tatsächlich ein Happy End, auch für die Martha. Und zwar gehen die Geschichten weiter. Ich zeige euch das mal kurz. Übrigens, die PowerPoint, die hat nicht richtig funktioniert, deswegen ist es in einer sehr einfachen Formation heute. Also mit Maria und Martha fängt es an, das ist die erste Geschichte, wo die Martha Jesus ins Haus einlädt und die Gemeinschaft haben. Und die Martha ist sehr beschäftigt und die Maria setzt sich einfach zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Und die Martha sagt dann irgendwann zu Jesus, so geht's nicht, Jesus, kannst du nicht endlich mal der Maria sagen, dass sie auch was tun soll? Und Jesus sagt dann, Maria hat das Bessere gewählt. Also ich umreiße es ganz kurz, dass die nicht da waren, einfach da nochmal Bescheid wissen. Und dann kommt die zweite Szene in Johannes 1, nämlich die Auferweckung von Lazarus. Und da sind Maria und Martha tatsächlich auch dabei und erleben das mit, wie Jesus den Lazarus auferweckt. Und dann schon im nächsten Kapitel kommt die dritte Szene, wo Maria Jesu Füße mit dem Salböl salbt. Und auch da ist Maria, Martha und Lazarus mit in der Geschichte. Und ich möchte heute was wagen, und zwar mit euch durch diese drei Geschichten zu gehen und immer mit einer Person. Ich habe es erstmal meinem Mann vorgesprochen, gemerkt, okay, ich bin noch total durcheinander, es ist gar nicht so einfach. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen sortiert und ich möchte mit der Martha starten. Aber bevor ich starte, möchte ich einfach noch mal kurz beten. Heiliger Geist, ich brauche dich und wir brauchen dich. Und ich danke dir für die Offenbarung, die du heute bringst. Und ich danke dir, dass das Wort, das wir haben in der Bibel, das Wort Gottes, das du bist, dass es Heilung, Befreiung und Erlösung bringt. Und ich danke dir, dass du hier bist, heute hier. Ich danke dir für diese wunderbaren Kinder Gottes, hier in diesem Raum und überall in der Arche. Ich danke dir, Herr, für dieses Haus und ich danke dir, dass du in unserer Mitte wohnst. Amen. Ich möchte beginnen damit, dass wenn ich über Maria, Martha und Lazarus spreche, dass es nicht ein Oder ist. Wir, vielleicht vor allem Deutsche, haben so eine Tendenz zu sagen, bin ich jetzt Maria oder bin ich Martha oder Lazarus? Das Jüdische Denken ist eher ein Und-Denken, das heißt Maria und Martha. Wir alle, also ich zumindest, vermutlich bei euch auch, haben einen Teil Maria, einen Teil Martha und einen Teil Lazarus in mir. Natürlich gibt es Phasen, da ist vielleicht eine Art mehr da und dann wieder auch nicht, aber ich glaube, es ist ein Und. Und egal, welche Person wir jetzt begleiten, spürt einfach rein, was ist das, wo das in meinem Herzen anklingt. Und was nicht anklingt, das darfst du einfach auch überhören. Wir haben ja diesen Jahresvers, prüft und behaltet das Gute. Und ich möchte mit Martha beginnen, weil die Martha hat eine Berufung, die wunderschön ist. Sie ist nämlich diejenige, die Jesus in ihr Haus einlädt, in der ersten Szene. Es ist nicht Maria, sondern es ist Martha. Martha öffnet die Tür und sagt, und lädt Jesus in ihr Haus ein. Auch in der zweiten Szene, als Lazarus bereits gestorben ist, ist Martha die wartet. Ich stelle mir das so vor, weil sie geht Jesus entgegen, dass sie vor dem Haus ist. Der Lazarus ist krank, dann stirbt er. Die Martha ist da und wartet und wartet. Und ich finde es enorm, weil nach 4 Tagen könnte man auch einfach denken, vielleicht kommt Jesus einfach auch nicht. Vielleicht ist er schon irgendwo ganz anders. Er hat sicher viel zu tun, das weiß die Martha. Aber sie wartet und sie ist die, die Jesus entgegengeht. Und später, dann geht sie Jesus entgegen, hat ein Gespräch mit Jesus und dann geht sie nach dem Gespräch und holt ihre Schwester Maria, die noch im Haus ist, die wahrscheinlich trauert, alleine ist oder auch mit Leuten, aber einfach Jesus gar nicht entdeckt hat. Und Martha geht zurück und sagt, hey Maria, der Meister ist da und will mit dir reden. Sagt Jesus gar nicht, zumindest steht es nicht drin, aber die Martha hat ihre Schwester so lieb, hat die Menschen im Blick und Jesus. Und ich möchte das am Anfang sagen, weil wir gehen dann durch eine Geschichte von Martha, die nicht immer einfach ist. Aber am Ende wird sie gut. Und das ist ihre Berufung. Ich nenne das, sie hat eine Türöffner-Berufung. Sie ist die, die an der Gemeinde vor der Tür steht, die Türen aufmacht. Sie ist die, die evangelistisch Menschen sieht und von Jesus erzählt. Sie ist die, die auf Jesus wartet und die nah bei ihm sein will. Sie hat diese Berufung. Und jetzt gehen wir einen Weg mit ihr. Ich möchte diese erste Szene noch mal vorlesen, ein Teil davon. Moment. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Maria ist nicht nur die, die viel Arbeit hat und sich in der Arbeit verlieren kann, wenn sie nur auf die Arbeit schaut, sondern Martha hat aus meiner Sicht noch ein viel größeres, anderes Problem. Und das heißt Stolz. Stellt euch vor, da sind die also in Martha und Marias Haus. Es sind mehrere, es sind Gäste da. Also nicht Martha, Maria und Jesus alleine. Da sind die Jünger, da sind wahrscheinlich Leute aus dem Ort. Und jetzt passiert was, was eigentlich echt skurril ist. Martha stellt sich vor Jesus hin, vor allen anderen und kritisiert ihn. Ich habe immer gedacht, Maria ist die Verrückte in der Geschichte, die sich einfach zu Jesu Füßen sitzt, was auch völlig untypisch ist und die Regeln und Normen dieser Zeit durchbricht. Aber Martha ist genauso. Sie stellt sich vor, die ganze versammelte Menge kritisiert Jesus. Martha, wer bist du eigentlich? Hast du Jesus überhaupt noch nicht erkannt? Und gleichzeitig finde ich mich da so drin wieder. Weil ich bin auch so, immer wieder. Ich komme wo rein und ich sehe, was nicht läuft und ich sage einfach was. Völlig unpassend, völlig aus dem Rahmen. Und ich mache jetzt einen kleinen Exkurs, weil mir das so auf dem Herzen liegt. Wisst ihr, als ich ins Gebetshaus gegangen bin, ganz am Anfang, da waren wir eine kleine Runde. Da wusste jeder von jedem. Da war ich nah an der Leiterschaft dran und meine Meinung war gefragt. Und es war eine sehr besondere Zeit. Aber dann wurde das immer größer und größer. Und die Art zu leiten im Gebetshaus ist nicht meine Art. Und ich habe angefangen, es zu verurteilen und zu hinterfragen, zu kritisieren, völlig, wie soll ich sagen, ich dachte halt, wenn ich was sehe, was falsch läuft, dann muss ich es auch sagen, sag ich mal so. Ist ja nicht schlecht, was zu sagen und es ist auch manchmal gut. Aber es ist eben nicht gut, immer was zu sagen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe gar nicht mehr das Mandat, was zu sagen. Und Wenn ich es dann trotzdem mache und nicht den Auftrag habe, dann kann es ganz schnell zu einer Schieflage kommen und ich, wie soll ich sagen, man kommt in was rein oder ich bin in was reingekommen, wo ich die Leiterschaft nicht mehr ehre, wo ich nicht wohlwollend bin und sage, hey, du leitest das Gebetshaus, nicht ich. Du, Andi, leitest die Arche, nicht ich. Ein Leiter kann nur leiten, wie er von Gott gegeben, mit seinen von Gott gegebenen Gaben. Und die sind anders als meine. Würde ich die Arche leiten, ich würde sie anders leiten als der Andi Neumann. Aber ich bin nicht der Leiter hier. Und ich glaube, das ist meine Überführung gewesen, wie komme ich dazu, Leiter zu kritisieren und ihnen unterschwellig immer zu sagen, hey, mach's eigentlich so wie ich. Weil wenn ich es leiten würde, dann müsstest du es anders leiten. Und dir fehlt eigentlich was. Und ja, da ist immer auch ein bisschen Wahrheit dabei. Aber wenn mein Wohlwollen nicht da ist, dann ist es besser zu schweigen oder zu gehen. Ich sehe das so viel zwischen uns Kinder Gottes. Manchmal ist es nicht nur Leiterschaft, wo das so ist, sondern auch zwischen uns, wo wir immer wieder denken, ich muss den anderen verändern, ich muss dem sagen, wie er sein soll, er muss eigentlich sein, wie ich bin. Nee. Und die Martha macht genau das. Sie hält es nicht aus, dass die Maria eine andere, sich anders entschieden hat. Sie will eigentlich, dass es so läuft, wie sie es für richtig hält. In der nächsten Szene ist es ähnlich. Lazarus ist krank und Maria und Martha lassen Jesus rufen. Und als Jesus kommt und Martha Jesus begegnet, da sagt sie zu ihm, da findet ein Gespräch statt. Und sie sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie begegnet Jesus auf Augenhöhe. Vorher stand sie so vor Jesus, hat gesagt, okay, Jesus, irgendwie läuft hier was schief mit der Maria. Jetzt steht sie vor Jesus und sagt, Jesus, wärst du da gewesen, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Und es beginnt so eine Art Schlagabtausch. Aber ja, jetzt weiß ich, Entschuldigung, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Also, Jesus sagt was, Martha sagt was. Jesus sagt was, Martha sagt was. Okay, Martha hat ihren Teil gesagt. Hat sie verstanden, was Jesus gesagt hat? Nein, hat sie nicht. Sie hat überhaupt nichts verstanden. Und wisst ihr, was so schön ist? Dass Jesus so hoch erhaben ist innerlich und so in seiner Person eins, dass er da voll mit kann und sich nicht angegriffen fühlt, wie wir es tun würden in der Position. Wir würden vielleicht schon sagen, ey Martha, sei still, geh zurück, was auch immer. Nee, Jesus sagt, Jesus lässt sich auf die Ebene ein, auf die Martha zu ihm kommt. Und er redet mit ihr und er nimmt sie mit. Und dann kommt Maria und dann reden die und Jesus ist total erschüttert, voller Schmerz, voller Zorn und geht zum Grab. Maria, Martha, Jesus und wahrscheinlich viele andere. Jesus steht vor dem Grab und sagt, wälzt den Stein weg. Und was macht Martha? Das ist eigentlich total witzig. Hey Jesus, der ist schon 4 Tage tot, der riecht schon. Ich meine, Martha, hallo, geht's noch? Wie krass. Und Jesus sagt, hey, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wisst ihr, was dann passiert? In der ersten Reihe, Martha, sie sieht die Herrlichkeit Gottes. Als der Lazarus rauskommt, sie sieht die Herrlichkeit Gottes. Und sie weiß, und plötzlich, glaube ich, ist wie so ein Umformen in ihrem Inneren. Und alles, was sie schon von Jesus vorher gehört, gesehen und geglaubt hat, ordnet sich neu. Weil jetzt kommt das Happy End. Die nächste Szene, wo Maria das Salböl, das ein Jahresgehalt wert war, über Jesu Füße schüttet, ist Martha dabei? Ich muss immer ein bisschen mit meiner Präsentation. Genau, sie ist dabei und sie bedient. Und wisst ihr, was sie macht? Sie sagt nichts. Die alte Martha wäre aufgesprungen, hätte gesagt, Jesus, das Öl, weißt du, wie viel wert es ist? Maria, stop it. Aber sie bedient und sie schweigt, weil sie in sich angekommen ist und in ihrer Berufung, hey, das ist wirklich dein Ding. Dein Ding ist zu dienen. Und wenn du deine Position gefunden hast, musst du den anderen nicht mehr kritisieren, nicht mehr unterschwellig, manipulativ sagen, Moment, da läuft doch was falsch. Du kannst dienen, du kannst in deiner Position ankommen und du bist glücklich. Und sie ist immer noch in der Nähe Jesu. Das ist ihre Berufung. In der Nähe Jesus zu sein und zu dienen. Das ist das Happy End von Martha. Und ich rufe das in diese Gemeinde, dass wir das, dass wir da hinkommen, zu sagen, ich will in meine Position kommen und da in Frieden sein, in der Nähe Jesu. Und ich muss nicht den anderen umkrempeln und ihm sagen, was er tun soll. Ich muss meins finden. Und wir haben eine riesengroße Gemeinde und viel zu tun. Es gibt viel zu tun, Leute. Ihr müsst nicht irgendwo was machen, was vielleicht schon eine Position, die besetzt ist. Und wenn du in einer Position bist, weil Gott dich da reingerufen hat, dann ist trotzdem manchmal wichtig zu fragen, ist es noch meine Position? Für mich und meinen Mann war ganz klar, ins Gebetshaus zu gehen. Es war gerade für den Christoph, der hat alles aufgegeben, nicht nur seinen Job. Die Eltern waren dagegen, die Gemeinde war dagegen und er hatte kein Geld. Da reinzugehen, war ein klares Reden Gottes, sonst hätte er es nicht gemacht. Aber Gott hat nie gesagt, weder zu ihm noch zu mir, dass das für unser Leben ist. Und ich habe es verpasst, in gewisser Weise Gott regelmäßig zu fragen, ist es noch mein Platz? Und ich finde es wichtig, auch hier, wir haben ja diesen Vierjahresrhythmus bei der Leiterschaft, aber auch bei allen anderen Leitern oder Positionen, wo du bist, frag Gott immer wieder, ist es noch mein Platz? Oder hänge ich an der Position plötzlich? Oder bin ich nur noch jetzt was, weil ich hier was tue? Wir kommen zu Maria. Maria in allen drei Szenen befindet sich an derselben Stelle, an Jesu Füßen. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen. Und in der zweiten Szene, als Lazarus tot ist, Martha mit Jesus gesprochen hat, kommt Maria raus und läuft Jesus entgegen. Und was macht sie? Sie geht nicht auf Augenhöhe, sie geht in ihre Position zurück. Sie wirft sich Jesus zu Füßen und sagt genau den gleichen Satz. Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann passiert was so Schönes, finde ich, denn plötzlich wird das Herz Jesu, er antwortet auf der Ebene, die Martha ihm begegnet. Nicht auf der Diskussionsebene, nicht wie Martha, dieser kognitiven Ebene, sondern tiefer. Und er ist tief erschüttert. Er sieht die weinenden Frauen, die Juden, die Maria begleiteten und mit ihm weinten. Und es erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit. Wir zeigen es dir. Jesus' Augen füllten sich mit Tränen. Da ist die Maria, die eine ganz andere Beziehung zu Jesus hat. Und wenn wir diese tiefe Liebesbeziehung haben, können wir das Herz Gottes bewegen. Und dann, obwohl Jesus ja wusste, er wird den Lazarus auferwecken, dann erst geht er und will das Grab sehen. Und er weckt den Lazarus auf und Maria ist dabei. Da werde ich gleich mehr dazu sagen, wenn wir zu Lazarus kommen. Und jetzt die dritte Szene. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Wisst ihr, auch Maria hat die Herrlichkeit Gottes gesehen dann. Und da ist es ist wie so ein, manchmal reden wir ja darum in der Gemeinde, wir wollen mehr von Gottes Gegenwart. Was bedeutet das eigentlich? Wir wollen nah bei Jesus sein, damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen, damit wir erkennen, meine Güte, du bist Gott. Du bist Gott. Du bist der Schöpfer des ganzen Universums. Du, es geht um dich. Ich drehe mich um dich und nicht du drehst dich um mich, Gott. Und da ist nochmal was Neues in der Maria aufgegangen. Sie hat gesagt, ich will jetzt alles geben, alles. Nochmal mehr, nochmal Jesu näher sein. Denn in der dritten Szene berührt sie ihn. Sie berührt die Füße Jesu. Und sie nimmt dieses Nadenöl und ich glaube ja, dass das Nadenöl der ganzen Familie gehört. Da sind die drei Geschwister, irgendwie alle unverheiratet, wohnen da zusammen. Ich glaube, das ist jetzt nur eine Intuition, dass dieses Nadenöl allen drei gehört hat, vielleicht als Erbe von den Eltern. Und Maria geht nochmal über die Grenze und schüttet ihr Erbe aus über Jesus und berührt ihn. Und dann steht da, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Wenn es so Leute gibt, auch in der Gemeinde, die immer wieder so gewisse Grenzen überschreiten und ein bisschen verrückt sind. Ich tue mir damit manchmal schwer. Ich bin auch eher jemand, der sagt, muss das jetzt sein? Aber in dieser Bibelstelle muss ich auch sagen, hey, ich kann es einfach stehen lassen. Und was passiert, es wird das ganze Haus erfüllt mit der Gegenwart. Das Öl steht sicherlich auch symbolhaft für den Heiligen Geist. Wenn wir eine gewisse Grenze manchmal überschreiten, was tun für Jesus oder mit ihm, die nicht im Rahmen sind, kann es gut sein, dass ein Raum, ein geistlicher Raum geöffnet wird für den Heiligen Geist. Und wieder, ich sage es nochmal, Martha schweigt, Lazarus schweigt. Der Einzige, der was sagt, ist der Judas. Wenn also das ganze Haus erfüllt ist von der Gegenwart Gottes und du kannst dich dem Duft nicht verschließen, du kannst dir die Ohren zuhalten, wenn du was nicht hören willst, aber einen Duft kannst du nicht dich verschließen. Und es wird, und es tut es, das merke ich und das merkt ihr, wenn hier irgendjemand ausrastet oder irgendwas tut, was uns vielleicht unangenehm ist oder wo wir sagen, das muss doch nicht sein. Es gibt eine Reaktion in deinem Herzen. Und es zeigt manchmal auch, tief, 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 was in unserem Herz drin ist. Denn der Judas, der empört ist und der jetzt was sagt, und das ist die erste Stelle, soweit ich weiß, wo es deutlich geschrieben wird, denn er war ein Dieb. Nun, ich will jetzt nicht sagen, nur weil wir manchmal empört sind, vielleicht über Situationen, die wir nicht einordnen können, dass du ein Dieb bist, aber da geht es letztlich um was ganz Tiefes. Um eine Haltung, um Stolz, Besserwisserei, was auch immer. Und es wird offenbar durch den Duft des Salböls. Es kann so sein. Es kann eine Chance sein, umzukehren. Der Judas hatte immer wieder die Chance, umzukehren. Aber es wird was offenbar durch das, was Maria macht. Jetzt kommen wir zu Lazarus. Der Lazarus, Moment, oh ja, jetzt habe ich was vergessen, das muss ich noch schnell sagen. Jesus antwortet ja dann noch drauf, was der Judas sagt. Und zwar sagt er, lass sie. Ich sage das oft zu Hause zu meinen Kindern, lass sie doch in Ruhe, wenn die streiten oder so. Und Jesus sagt so dieses, lass sie. Und er sagt zur Gemeinde, lass die Maria sein. Du musst nicht verstehen, du musst es auch nicht fördern, du musst nicht mittanzen oder irgendwas, aber lass sie. Lass sie ihren Dienst tun und lass sie ihre Position vollenden. Der Lazarus schweigt in allen drei Szenen. Also, wenn wir jetzt hier Martha haben und hier Maria in der Gemeinde. So war mein Denken immer bisher. Wir haben die Marthas, die sind eher die To-Dos-Menschen und wir haben die Marias, die sind eher für das Geistliche mehr zuständig. Wie gesagt, wir haben beides in uns normalerweise. Und dann gibt es noch den Lazarus. Und ich dachte mir, Herr, wer ist eigentlich der Lazarus? Und es war mir irgendwie so, wie wenn Maria, Martha und der Lazarus, der treue Freund Jesu, der schweigt. Und vielleicht manchmal auch ein bisschen unsichtbar ist. Ich finde es auch lustig, eigentlich war meine Grundfrage, als ich die Predigt vorbereitet habe, Jesus, warum hast du eigentlich den Lazarus ausgesucht, dass er stirbt und dass du den auferweckst? Warum nicht die Maria? Also ich hätte jetzt gesagt, die Maria, die so hingebungsvolle, klar weckt Jesus die auf. Aber er wählt den Lazarus, von dem wir nicht wissen, was er eigentlich für eine Beziehung hat zu Jesus. Aber es war mir so, als ich dann gebetet habe und Jesus gefragt hat, ja, warum den Lazarus? Und es war irgendwie, wie wenn, ich habe den Eindruck gehabt, er will diese Menschen in der Gemeinde, die so ein bisschen mitschwimmen, die da sind, die treu sind, aber die auch schweigen und die man vielleicht gar nicht sieht oder spürt, aufwecken. Vielleicht. Es ist auch nicht der Lazarus, der sagt zu Maria oder zu Martha, holt Jesus. Er sagt ja gar nichts. Maria und Martha gehen und holen Jesus oder lassen ihm die Botschaft überbringen. Maria und Martha, beide übrigens, beide werden benannt, beide lassen nach Jesus rufen. Beide sind Fürbitterinnen in ihrer Art. Für mich ist es Fürbitte, Jesus holen zu lassen. Also sie bitten, dass Jesus kommt und genau, Lazarus ist krank und stirbt. Und als Jesus hört, dass Lazarus krank ist, heißt es in dieser Bibelstelle, Jesus hatte Martha, ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Einfach alle drei. Die Martha an erster Stelle, weil um die kämpft er am meisten. Ihre Schwester Maria, die ist so in der Mitte, sehr nichts in der Bibel umsonst. Und auch Lazarus, wie schön, weil Jesus sieht die Lazarusse. Er sieht sie und er hat das größte Interesse daran, dass sie auferweckt werden. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Das kommt gleich noch. Lazarus lag in einem Höhlengrab und Jesus ist nochmals, kommt vorher auch schon, wo Maria mit ihm spricht, heißt es genau das Gleiche, er ist mit Zorn und Schmerz erfüllt. Und jetzt geht er zum Grab, steht vor dem Grab und ist wieder mit Zorn und Schmerz erfüllt. Jedes Mal, wenn ich das lese, spüre ich so das Herz Gottes, dass er mit Zorn und Schmerz erfüllt ist über Krankheit und Tod. Weil die gibt es nicht im Himmel. Und Jesus sendet keine Krankheit und Tod. Und Jesus hat keinen einzigen Kranken, der zu ihm gekommen ist, weggeschickt und gesagt, sorry, deine Krankheit dient dir zu was Besserem. Er hat sie alle geheilt. Trotzdem haben wir in unserer gefallenen Welt und mit unserem Weg zu Jesus auch Krankheit und manchmal wissen wir nicht warum, aber das, was die Bibel sagt. Und ich glaube, dieser Schmerz Gottes, den manchmal zu fühlen, war Krankheit und Tod. Und jetzt werde ich nochmal symbolisch. Vielleicht ist Jesus auch voller Schmerz und Zorn über diejenigen, die sich zurückgezogen haben und die nicht richtig da sind oder nicht in ihrer Berufung, in ihrem Zorn, in ihrer Berufung, in ihrer Position. Wisst ihr, ich bin sehr verletzt gewesen, immer wieder, durch Leiterschaft. Ein Leiter ist immer anders als ich selbst. Und jeder von uns hat eigentlich den Wunsch, dass der Leiter mich sieht und mich herausruft und sagt, hey, komm in deine Position. Und wenn er es nicht tut oder wenn ich was sage und ich werde nicht gehört, dann bin ich verletzt. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Und viele in der Gemeinde nehmen die Verletzung, ziehen sich zurück. Es wird zur Krankheit und es wird zu Tod. Da gibt es einen Teil in dir, wo Berufungen gestorben sind, weil du Verletztheit behalten hast, weil du nicht vergeben hast, weil du dich dran geklammert hast an dem Unrecht. Und es ist Unrecht, wenn jemand dich verletzt. Es ist Unrecht. Aber die Frage ist, was machst du damit? Und ich glaube, da ist genauso Zorn und Schmerz in Jesus, wo wir das haben wachsen lassen in uns. Und Jesus kommt zum Grab und er sagt, wälz den Stein weg, er befiehlt es. Letzte Woche hat die Elf über Befreiung gesprochen, er befiehlt es. Er spricht zur Finsternis, Stein geh weg. Er macht erstmal die Tür frei, er öffnet die Gefangenschaft. Er sagt, komm raus, Licht kommt rein in das Grab. Und als zweites ruft er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Als die Erde erschaffen wurde, steht da, Gott sprach. Und die Erde, das Universum, die Welt, die wurde erschaffen. Aber hier ruft er mit lauter Stimme. Gegen Tod, gegen Krankheit, gegen Rückzug, gegen Unvergebenheit, gegen Sünde. Er sagt, Lazarus, komm aus deiner Höhle raus. Und ich rufe euch das zu, Männer und Frauen Gottes, kommt aus eurer Höhle raus. Wir brauchen euch, die Gemeinde braucht euch. Jesus will, dass ihr rauskommt und dass ihr lebt. Und deswegen ist es manchmal okay, wenn wir laut beten. Es ist manchmal nötig, laut zu beten, laut zu befehlen, das Wort Gottes laut auszusprechen. Genauso ist gut, im Rückzug und in der Verborgenheit Stille zu haben mit Gott. Aber es ist genauso wichtig, dass wir laut sprechen. Vor allem, wenn es um Krankheit und Tod geht. Ob es psychisch, physisch oder seelisch oder was auch immer ist. Und das Dritte, was er macht, als der Tote rauskommt. Der Tote kommt heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Sagt Jesus, befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Das ist das Dritte, was Jesus macht. Er sagt, befreit den Lazarus jetzt. Denn die Fesseln, die er noch hat vom Tod, von seiner Geschichte, müssen durchtrennt werden. Das Alte muss herunterfallen. Der Tod und die Krankheit herunterfallen. Meine Unvergebenheit und Bitterkeit herunterfallen. Und dann sagt er nicht, und wir feiern jetzt ein Fest, Lazarus. Und komm, ich umarme dich. Er sagt, lass ihn gehen. Und jetzt, Lazarus, geh in deine Berufung. Folge mir nach. Vom Tod ins Leben. Jesus weiß, was er tut. Jedem von uns. Maria mit Martha und mit Lazarus. Und was dann noch passiert mit Lazarus, ist erstens, dass er bei Jesus ist. In der Szene, wo Maria das Salböl ausschüttet, er ist da. Er ist unter ihnen. Das Zweite, es kommen viele und wollen Lazarus sehen. Dem gehört das, einer von den Toten auferstanden. Das auszuhalten, da denke ich mir, Herr, du weißt, was du tust. Du weißt, wann wir bereit sind, auszuhalten, dass Leute kommen, um sehen zu wollen, was hier passiert. Wenn hier Leute krank werden und aus dem Rollstuhl aufstehen oder was auch immer, dann kommen Leute und wollen es sehen. Sind wir bereit? Ich weiß es nicht. Aber das ist auch eine Antwort auf meine Frage, warum Lazarus? Du weißt, welche Persönlichkeiten Jesus bereit sind, das dann auch auszuhalten, was es bedeutet, wenn du aus dem Tod auferstanden bist. Denn zum Schluss sagen die Pharisäer, nicht nur Jesus soll sterben, sondern Lazarus auch. Die führenden Juden beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin zum Glauben an Jesus kamen. Das ist die Berufung von Lazarus, dass durch ihn viele zum Glauben können und dass er Jesus nachfolgt bis in den Tod. Denke ich manchmal, gut, ja, du weißt, was meine Berufung ist, weiß nicht. Wo ich in Leiterschaft gehen soll, wo nicht. Ich bin frei, weil Jesus mich befreit hat. Ich muss nicht sein wie mein Nachbar, mein Freund, mein Irgendwer. Ich sehne mich danach, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen, dass wir wissen, wie er ist. So liebevoll, so gut, aber so herrlich und so unbegreiflich. Ich wünsche mir, dass wir an unseren Platz kommen, dass wir nicht am Stuhl vom anderen sägen, damit wir selber in die Position kommen, wo wir vielleicht irgendwie rein wollen. Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass wir einander anfeuern. Sie sagen, Maria, komm in deine Position. Ich fördere dich. Ich unterstütze dich. Martha, komm in deine Position. Ich fördere dich. Ich unterstütze dich. Und vor allem bei Leiterschaft, komm in deine Position. Andi Neumann und auch alle anderen vom Leitungsteam, ich fördere euch, ich unterstütze euch. Und Lazarus genauso. Ich bete noch zum Schluss.
Das war's für heute. Falls du jetzt gerne mit uns ins Gespräch kommen würdest, schau gerne auf Instagram oder auf unserer Homepage arche-augsburg.de vorbei. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast weiter verfolgst oder uns in Augsburg besuchen kommst.